haben dann immer Jamaika-Rum-Verschnitt im Kaufland gekauft und haben es dann hinterm Kaufland getrunken. Und so ungefähr ist es.
Gute Zeiten, schlechte Zeiten ist dagegen total realistisch, was da für ein Drama geschürt wird.
Und warum hast du es denn dann gekauft?
Ja, weil ich halt dumm bin.
Ja, einen wunderschönen guten Tag heute zu Wer hat den Gürtel? Die Ausgabe, in der wir die September-Spiele sozusagen gegeneinander antreten lassen, gegeneinander und natürlich gegen den neuen Gürtelträger. Wir, das ist Christian Alt,
Hallo.
Ich bin Christian Schiffer und ich begrüße Manu Fritsch.
Guten Morgen, wunderschönen guten Morgen aus Freiburg. Hallo.
Hallo. Ja, schauen wir uns ein bisschen erstmal dieses Ergebnis an, weil ich denke, das ist außergewöhnlich. Es ist in der noch kurzen Geschichte von Wer hat den Gürtel ein Ergebnis, das wir so in der Form noch nie hatten. Der bisherige Gürtelinhaber Fire Emblem Three Houses wird mit 5% nach Hause geschickt. Das ist wirklich, also was soll man dazu sagen? Das ist vielleicht das größte Missverständnis in der Geschichte.
Nee, es ist absolut verdient. Also richtiger Body-Slam.
Nein, ich meine das Missverständnis, dass das überhaupt Gürtelträger werden konnte.
Ach so, ja, ja.
Das ist vielleicht das größte Missverständnis in der Geschichte von Gürtel. Es ist, glaube ich, so wie damals als Kaiserslautern 97 plötzlich
98,
Meister.
98.
So, 98.
98 ist, weißt du, ich habe das damals live miterlebt als Rheinland-Pfälzer und es war der größte Moment in der Geschichte von Rheinland-Pfalz, als Kaiserslautern Ende der 90er, 98, einfach plötzlich Meister war.
Ja.
Und da ging es echt ab auf dem Betze.
So, genau, aber so ein bisschen ist das. Ich meine, heute spielen sie in Liga 4 oder sowas oder Liga 3, weiß ich nicht mehr. Und ich glaube, Fire Emblem Three Houses könnte ein ähnliches Schicksal bevorstehen.
Aber Christian, ist es nicht normal, wenn man irgendwie Weltmeister wird, dann kann man doch auch in der Vorrunde rausfliegen. Also das ist doch, glaube ich, ganz, ganz typisch für so Champions, oder?
Ja, das ist ganz typisch, aber haben wir trotzdem noch nie in der Form gehabt. Also die bisherigen Gürtelinhaber, auch die, die haben sich nie so richtig abkochen lassen.
Mhm.
Ja, die waren dann schon immer noch so mit dabei. 5% ist wirklich sehr, sehr wenig. Aber man muss auch sagen, es war ein starkes Feld im August. Und vor allem haben wir einen überragenden, souveränen neuen Gürtelträger, nämlich Control, das sich mit 49% hier durchgesetzt hat. Also wirklich, Control, kann man sagen, hat mit dem Rest einfach den Boden aufgewischt. Unter anderem eben auch mit dem Titelverteidiger Fire Emblem.
Der Fuchs aus Finnland, wie ich Control nenne.
Genau. Der Fuchs aus Finnland hat mit dem japanischen, was war das?
Die Kobra aus Kyoto.
Genau, mit der Kobra aus Kyoto den Boden aufgewischt. Also, neuer Titelträger, der Fuchs aus Finnland, Control.
Ich stehe ja auf Alliterationen, ich würde es ja Control the Cool Cat oder sowas nennen, aber ja, ich lasse es auch gelten. Aber Control,
ja, aber
ich könnte
schon die Herkunft auch unterbringen.
Ja, das stimmt natürlich, aber told you so, Hashtag told you so, wollte ich an der Stelle noch festhalten. Also das steht für mich komplett außer Frage, dass Control der nächste Gürtelträger werden wird. Alles andere kann nur mit Schiebung des Forums passieren.
Ja, das stimmt. Da hast du einen guten Riecher gehabt, wie es um die Community da draußen steht. Und tatsächlich, was mich aber überrascht hat, wenn wir schon bei den Ergebnissen sind, auf dem zweiten Platz Age of Wonders Planetfall.
Warum? Das ist ein sehr gutes Spiel.
Ja, das glaube ich, aber das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte so Telling Lies oder Rebel Galaxy Outlaw oder sowas wäre weiter vorne.
Zusammen mit Astral Chain muss man korrekterweise aber festhalten. Also auch Japan war da stark vertreten. Ja.
Ich möchte vielleicht auch noch die wirklich hohe Wahlbeteiligung noch hervorheben.
Ja.
Mhm. Also 67 Teilnehmer, das ist auch Rekord.
Nee, 69.
69, okay.
Doch, 67,
Entschuldigung. 67, das ist Rekord zumindest für den Gürtel. Ja, wir hatten schon mal in den Last Game Standing Schlachten, hatten wir schon mal, glaube ich, 70 oder so, aber für den Gürtel ist das Rekord. Vielen Dank für diese rege Beteiligung. Ja, jetzt kommen wir zum September. Und ich finde, der September hat schon auch einige wirklich, zumindest erwähnenswerte, erwähnenswerte und hoffnungsvolle Herausforderer hervorgebracht.
Ja, also das ist der härteste Gürtelmonat, den wir jemals hatten. Also ich glaube vor zwei Monaten, als Fire Emblem Three Houses gewonnen hat, ich habe gerade nochmal geschaut, war es echt, echt dünn.
Ja.
Und diesen Monat ist so viel rausgekommen, es
Aber ich bin mir nicht sicher. Also es ist ein Monat, in dem wir viel gespielt haben. Kann man, glaube ich, gleich vorher schicken. Diesmal können wir zu fast allen Titeln was sagen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob die Qualität, also ob das nicht eher ein breiter Monat ist, aber nicht so richtig tief von der Qualität. Müssen wir halt mal schauen.
Ja, ich bin aber echt gespannt, ob Control sich halten kann, weil Control habe ich jetzt so wahrgenommen als ein Spiel, was einen sehr intensiv fesselt, solange man es spielt, aber wenn man es durch hat, lässt es einen auch schnell wieder los. Also da glaube ich schon, dass es schwer sein wird, trotz dieser 49% im August, diesen Monat sich zu verteidigen. Also ich halte wieder fest an dieser Stelle, wir werden einen neuen Titelträger haben. Ich glaube nicht, dass Control Monate. Nee, ganz ehrlich. Also ich glaube nicht, dass Control so lange hält, weil das hat man einmal gespielt und dann hat man es durch.
Ja, aber es kann ja trotzdem dann immer noch das sein, wo man sagt, okay, das war einfach das beste Spiel immer noch, auch wenn ich es durchgespielt habe.
Ja, sorry, Hashtag meine Meinung.
Okay, gut. Dann möchtest du vielleicht gleich weitermachen, Manu, mit dem ersten Gürtelanwärter, den wir in den Ring schicken, nämlich Gears 5.
Ja, und Gears packt gleich mal die Kettensäge aus und zersägt Control in der Mitte durch und suhlt sich in seinem Blut, denn Gears 5 ist zurück, Gears of War, der Beiname of War wurde gestrichen. Gears 5 ist, wie man am Namen schon unschwer hört, der fünfte Teil der Serie. Nachdem die erste Trilogie abgeschlossen war, gab es ja noch so einen kleinen Zwischenteil der Judgment. Und dann gab es mit Gears of War 4 und jetzt Gears 5 eine neue Trilogie, also die Next Generation sozusagen. Der vierte kam nicht so besonders gut an und der fünfte ist jetzt aber wieder richtig, richtig gut geworden, wenn man halt dieses martialische, brachiale Gameplay von Gears mag. Also Deckungsshooter, es ist alles beim Alten. Man läuft durch lange Schläuche, zersägt Aliens und reißt ihnen wortwörtlich den Arsch auf. Ein paar kleine Neuerungen sind hinzugekommen, dass man jetzt so eine Semi-Open World zwischendurch hat, aber die ist der Rede eigentlich nicht wert. Aber ein sehr, sehr cooles Splatter-Horror-Game, was halt genau für diese Fans gemacht wurde, die halt irgendwie Gears mögen. Aber deswegen kann ich es schwer beurteilen, ob das jetzt in der Community so ankommt, weil ich nicht weiß, ob es da besonders viele Gears-Fans gibt. Aber wenn man bis jetzt die Serie noch nicht mochte, wird man damit jetzt, glaube ich, auch nicht der größte Gears-Fan werden. Deswegen wird es, glaube ich, eher so ein Mitläufer werden diesen Monat, der einige Stimmen bekommt, aber kein Anwärter auf den Titel. Das glaube ich nicht.
Also ich glaube, Arsch aufreißen wird noch mal so 2 oder 3 Sympathiestimmen von Leuten, die nicht wissen, wohin mit ihrer Stimme.
Ja, ich muss ja gestehen, ich habe kein einziges Gears of War gespielt.
Noch nie.
Also es hat mich auch noch nie interessiert irgendwie.
Geht mir genauso. Ich habe keine Sekunde in meinem Leben Gears of War gespielt.
Es gibt so wenige Xbox-exklusive Games, die einen Kauf der Konsole rechtfertigen würden. Jetzt inzwischen muss man ja nicht mal mehr das. Man kann ja auch auf der Xbox-Account das Ding auf dem PC spielen. Man hat ja auch Cross-Buy und Cross-Play und so weiter. Aber wenn ihr irgendwie den Game Pass habt oder so, schaut euch mal die ersten Gears-Teile an. Das ist schon sehenswert auf jeden Fall.
Kommen wir zum nächsten Spiel. Greedfall, das ihr beide, glaube ich, nicht gespielt habt, oder?
Mm-mm. Nee.
Ja, ich habe das gespielt und zwar gar nicht mal so wenig. Gearfall ist ein Rollenspiel von Spiders. Ich glaube, es ist ein französisches Studio.
Die mit Y,
oder? Ich finde, die haben bisher nicht die ganz tollen Spiele gemacht, wobei mir dann auch auf Facebook gleich widersprochen worden ist. Aber ich finde tatsächlich, Greedfall ist jetzt vielleicht kein Gürtelanwärter, aber es ist eine schöne Überraschung in diesem Jahr. Es ist ein Rollenspiel tatsächlich so ein bisschen in der Tradition von BioWare und so weiter, hat sich ein etwas interessanteres Szenario ausgesucht, wie ich finde, nämlich so die Neuzeit, also nicht Mittelalter, sondern so Neuzeit, also so 16., 17. Jahrhundert. Und spielt sich gut. Es fehlt mir so ein bisschen das Besondere. Also ich spiele das so dahin, aber ich weiß noch nicht genau, was das sein wird, weshalb ich dieses Spiel dann großartig in Erinnerung behalten soll. Der Peter Bartke hat in einem GameStar-Kommentar, finde ich, das genau richtig beschrieben, nämlich es gibt einen Hype über Greedfall, weil wir gerade nichts anderes haben. Mhm. Ja, weil sozusagen so es jetzt kein anderes großes Rollenspiel gibt und quasi Greedfall so diese ganze Wiese für sich alleine hat. Und so sehe ich das auch ein bisschen. Aber wie gesagt, es ist ein gutes Spiel. Es ist kein Gürtelträger, aber es ist für mich so eine der angenehmsten Überraschungen in diesem Jahr 2019.
Was macht's denn besonders? Also hat's eine gute Geschichte, hat's tolle Charaktere, ein cooles Rollenspielsystem oder warum sollte man sich das
anschauen? Also ich finde eben nicht, dass es etwas besonders macht. Mhm,
okay. Ja.
Es hat so alles mit drin, was man so aus Rollenspielen kennt. Ja, also Entscheidungen, irgendwelche Quests deiner Begleiter, irgendwelche Fetch-Quests, irgendeine Crafting-Scheiße und so weiter und so fort. Und es macht irgendwie alles richtig, es macht aber jetzt auch nichts herausragend gut, würde ich sagen. Was mir so ein bisschen aufgefallen ist, es ist halt wirklich schön. Also es ist schön anzuschauen, du hast halt mal ein etwas neueres oder weniger abgegriffenes Szenario, ebenso dieses Szenario, das sich eher so am 17. Jahrhundert orientiert. Mhm. Und das ist eigentlich so mal ganz schön, ja. Hast auch so Musketen und aber auch Magie. Also da ist irgendwie so alles reingemischt worden. Aber wie gesagt, also wer solche Rollenspiele halt gerne mag, wie eben von BioWare früher, und irgendwie sagt, okay, ich sitze auf dem Trockenen, für den ist das. Das ist so ein bisschen wie bei Mad Max 4, die Szene, wo dann plötzlich das Wasser aufgedreht wird und unten stehen die ganzen Leute und sind einfach froh, dass überhaupt irgendwas kommt, weißt du? So ist das ungefähr.
Also ganz ehrlich, ich glaube, das könnte so ein Hidden Champion sein, oder? Bei der Community.
Ja, ja.
Total. Dass da durchaus viele sind, die das richtig gut finden, weil es halt so unterm Radar fliegt.
Genau.
Das klingt für mich ein bisschen so, was ihr beschreibt. Früher, als ich noch nicht so viel Geld hatte und wir saufen gehen wollten als Jugendliche, dann haben wir immer so Schnaps gekauft und wir haben dann nicht einen teuren Schnaps gekauft, also teuren Rum oder ja, so. Und wir haben dann immer Jamaika-Rum-Verschnitt im Kaufland gekauft und haben es dann hinterm Kaufland getrunken. Und so ungefähr ist das.
Also, ja, ja, so ein bisschen ist, ja, so ein bisschen ist das ein bisschen besser schon.
Das hat so ein Cuvée.
Ja, irgendwie. Aber ich muss sagen, also als ich das gespielt habe, habe mich richtig gefreut, sowas jetzt so spielen zu können. Das ist, und ich freue mich auch für diesen Erfolg dieses Studios, die mir jetzt bisher noch nicht mit irgendwie so den ganz großen Hits aufgefallen sind. Mhm. Naja, kommen wir zum nächsten Spiel.
Yes, Blasphemous. Es geht schon wieder sehr blutig zur Sache. Das zieht sich irgendwie durch bei mir, glaube ich, diesen Monat. Ich spiele die blutigen, splatterigen Spiele. Diesmal Pixel-Optik. Blasphemous ist ein Metroidvania-Pixel-Jump'n'Run, wie man es jetzt schon 100.000 Mal gesehen hat. Aber wenn man da mal Bilder oder Screenshots oder kurze Ausschnitte gesehen hat, dann bleibt es einem auf jeden Fall in Gedächtnis, denn der Name ist absolut Programm Blasphemous. Man spielt einen ganz, ganz kruden, strangen, ich weiß gar nicht, wie ich den beschreiben soll, einen Ritter, der wie so ein Bohrschraubkopfhelm auf hat. Kann man überhaupt nicht beschreiben, warum. Dann tötet er am Anfang ein Monster, gießt das Blut in den Helm und stülpt sich das über. Da ist irgendwie ein Fluch ausgebrochen in dieser Welt und die Hölle geht auf und irgendwelche wilden Kreaturen kommen da und man metzelt sich dann dadurch diese Welt als 2D-Plattformer. Das Ganze ist aber gemischt mit so einer Souls-artigen Mechanik. Also sprich, bei jedem einzelnen Feind musst du halt ganz, ganz, ganz genau hingucken, die Bewegungsmuster studieren, weil dich halt wirklich jeder einzelne Standardgegner schon irgendwie töten kann. Und wenn du stirbst, verlierst du halt deine aktuellen Seelen, kannst dann da wieder zurückkehren. Das heißt dann hier Schuld. Also je mehr Schuld du hast, je öfter du stirbst, desto weniger Energie kannst du einsetzen. Das heißt, du musst dann immer wieder auch an den Ort des Todes zurückkehren und dann dort deine Seelen einsammeln. Also wie bei Dark Souls und Co. auch. Und auch vom Schwierigkeitsgrad halt ungefähr in dieser Klasse, aber eben als Metroidvania-Spiel. Der große Unterschied aber jetzt zu diesem großen Vergleich Dead Cells, was ja im letzten Jahr irgendwie so erfolgreich war, dass es eben kein prozedural generiertes Roguelike ist, sondern eben ein vordefinierten Dungeon hat. Also das ist handgesetzt, alles handgezeichnet, alles handanimiert, wunderschön animiert, ganz, ganz blutig und makaber auch die Grafik. Und bis dahin fand ich es richtig gut, also darauf habe ich mich sehr gefreut. Beim Spielen sind dann so ein paar kleine spielerische Schwächen aufgetaucht. Man hat keine ordentliche Minimap, man verläuft sich die ganze Zeit und es gibt irgendwie ganz, ganz wenig Portale. Der Jo Hesse, mit dem ich den Podcast aufgenommen habe, der hat gesagt, ihm kam das vor, als hätte ganz Berlin nur 5 Bushaltestellen und dann muss man aber halt durch alle Stadtteile durch und irgendwas einsammeln. Ja, und so fühlt sich das dann im Spiel an. Es ist trotzdem gut, es macht trotzdem sehr viel Spaß, wenn man diese Art von Genre mag, aber es kommt jetzt nicht an vergleichbare Spiele ran, wie eben ein richtiges Castlevania oder eben Dead Cells vom letzten Jahr. Aber ein lohnenswertes Spiel, wenn man diese Grafik mag, Pixel-Plattformer nicht über hat, dann sollte man da mal reinschauen, aber absolut kein Titelträger. Ganz, ganz sicher nicht diesen Monat.
Also auf jeden Fall sieht aber die Hauptfigur aus wie Buckethead.
Ja,
kennt ihr Buckethead?
Genau. Ja.
Klar.
Ja.
Oder wie Marge Simpson mit einem Stahlhelm.
So, jetzt ist, glaube ich, der Zeitpunkt gekommen, wo wir diesen Podcast, wo wir Überlänge ankündigen müssen im Podcast. Ja. Weil jetzt kommen wir zu Pro Evo und es ist das Lieblingsspiel von Christian Schiffer und das macht mich jetzt schon fertig.
Das ist nicht mein Lieblingsspiel.
Doch. Jetzt
kennen wir schon, ja, mein Lieblingsspiel ist Swim on Blade.
Ja, okay, das ist dein Zweitlieblingsspiel.
Ich mag es sehr gerne, vor allem verkatert.
Okay.
Also, eFootball, wie es ja mittlerweile heißt, Pro Evolution Soccer 2020. Boah, weißt du, ich habe FIFA besprochen für den Deutschlandfunk und es heißt ja nur noch FIFA, es heißt ja FIFA 20 und nicht FIFA 2020. Während Pro Evo heißt Pro Evo 2020. Das macht mich völlig fertig.
Es ist da doppelt so gut, 2020.
Neu einsprechen. Das ist nicht dein Ernst. Ja. Nee, wir konnten schneiden. Aber trotzdem war das echt mal so, es gab da echt, also das hat mich wahnsinnig gemacht. Okay, also auf jeden Fall eFootball Pro Evolution Soccer 2020. Also Pro Evolution Soccer ist ja das beste Fußballspiel der Welt, wie jeder weiß. Und ich habe jedes Jahr Angst, dass die irgendwie in so einem Anfall von Innovationsgeilheit dieses Spiel zerstören. Also die haben halt einfach die haben einfach eine gute Fußballformel und es soll sich einfach nichts tun. Ich bin so maximal Pro Evolution konservativer. Ja, es soll einfach sich nichts in diesem Spiel bewegen. Deswegen jedes Jahr wieder die neue Panik. Reißen sie jetzt aus Versehen irgendwie mit dem Arsch alles ein? Nein, haben sie nicht. Es spielt sich ganz genauso wie der Vorgänger. Es behaupten manche, es sei irgendwie realistischer, weil es so ein bisschen langsamer sei, aber man konnte vorher auch die Geschwindigkeit einstellen, auch wenn das wenig Leute wissen. Ich glaube, das ist dann fast genau dasselbe. Ich glaube, die haben einfach nur die Geschwindigkeit ein bisschen gedrosselt und alle so, oh, viel realistischer. Es gibt so eine Sache, die ich gerne erwähnen möchte in dem Spiel, die neu ist, und zwar es gibt Trainer. Du kannst auswählen, ob du Maradona oder Lothar Matthäus oder halt, weißt du, lauter so alte Spieler auswählst. Und die dann eben sozusagen Trainer sind in dem Karrieremodus. Und das ist sehr, sehr witzig, weil es so ein geiler Fall ist von ludonarrativer Dissonanz. Also natürlich gibt's ludonarrative Dissonanz bei Fußballspielen generell. Also wenn du, Christian, zum Beispiel, was ich, 1860 München in die Champions League führst, dann ist das hochgradig ludonarrativ dissonant.
Nein, das ist einfach realistisch. Also okay. Mit meinen Skills kriege ich das doch wohl hin.
Ja, okay, gut. Also dann ist das realistisch. Was hingegen nicht realistisch ist, ist, weißt du, du wählst dort einen Trainer wie zum Beispiel Matthäus. Matthäus hat sich angeboten wie sauer Bier allen möglichen Clubs. Der hat nie irgendwas Gutes trainiert. Ist schon so ein Running Gag. Und plötzlich ist halt Matthäus so an der Seite vom FC Barcelona, hängt so Kaffee to go trinkend in dem Vereinsheim ab, weißt du, was aussieht wie so ein Incubator von irgendeinem Startup. Also alles so lächerlich und doch krasser ist es halt mit Maradona. Maradona, der halt völlig durch ist und Kokain und keine Ahnung, also das ist völlig durch, der Typ. Und dann hast du so Maradona irgendwie in so dieser total cleanen Umgebung, wie er irgendwie mit seinem Staff da halt so seinen Kaffee-to-go-Becher hält und irgendwelche coolen Anweisungen gibt. Und das ist halt auf so eine unfreiwillige Art wahnsinnig komisch. So, ja, dann ist das halt alles auch so total hölzern inszeniert, also nur mit so also ohne viel Geräusch, was das ganze Cleane dann nochmal untermauert. Und es ist wirklich hochgradig bizarr. Ansonsten ein gutes Fußballspiel, eben Pro Evo. Ansonsten hat sich aber nichts geändert. Wenn man es geil findet, kauft man's. Wenn man es geil findet, kann man aber auch genauso gut bei Pro Evo 2019 bleiben. Mhm.
Ja. Dann lass uns doch an der Stelle, wenn wir jetzt eh gerade beim Fußball sind und alle langweilen, die sich dafür nicht interessieren, auch gleich den großen Konkurrenten, der dann zwei Wochen später rauskam, besprechen, FIFA 20.
FIFA 20.
Da habe ich nämlich ein bisschen reingespielt, weil ich immer die Story total witzig finde, weil die so fremdschämig ist bei den FIFA-Spielen. Ich fand The Journey irgendwie ganz lustig und unterhaltsam. Und jetzt wurde ja gesagt, okay, das ist abgeschlossen. Bei FIFA 20 bringen wir jetzt den Street Soccer zurück und machen hier den neuen Modus Volta. Und da auch gleich die Story. Und ich weiß nicht, ob du dir das angeschaut hast. Ich habe nur bei Instagram gesehen, bei deinem Christian Schiffer Gedöns, dass du da bei Schiffer spielt Gedöns, dass du das auch so fremdschämig fandest wie ich. Ja, genau.
Auf Instagram, folgt aber alle.
Bevor wir da jetzt anfangen zu lästern, Christian, ich finde ja grundsätzlich, dass der Volta-Modus endlich mal was Innovatives ist bei diesen beiden Fußballkonkurrenten. Also mir geht's da wie dir, eFootball, PES ändert sich ja gefühlt seit Jahren gar nicht mehr. Ich finde, die haben es sehr verschlimmbessert durch dieses MyClub, indem sie diesen FUT-Modus von FIFA kopiert haben, ja, aber das macht denen ja, halt also viel da, Geld. Aber das kann man ja ignorieren. Ja, das kann man ja komplett außen vor lassen. Genau. Aber FIFA 20 hat jetzt ja wirklich mal Innovationen erzeugt, indem sie dieses Volta reingebracht haben. Und mir macht es unfassbar viel Spaß, dieser Volta-Modus.
Also der Volta-Modus macht wirklich viel Spaß. Ich fand ja schon damals bei The Journey immer die Spiele am geilsten, weißt du, schon damals so in den Favelas von Sao Paulo oder so. Und das ist im Prinzip jetzt halt zu einem eigenen Modus ausgebaut worden. Macht super viel Spaß. Es ist ganz schnell. Es spielt sich auch ganz anders. Es ist spektakulär. Und es ist abwechslungsreich, ne? Mhm. Weil du da auch doch unterschiedliche Plätze hast. Und 3 gegen 3 ist dann nochmal anders als 5 gegen 5 und so.
Und mit Torwart und fliegender Wechsel und so weiter, ja, das ist echt cool.
Ja, genau, bei manchen gibt's aus und bei manchen eben nicht und das ist echt alles super. Was aber ein Riesenproblem ist aus meiner Sicht, ist, wie diese Story inszeniert ist.
Oh Gott, das ist so furchtbar.
Also das ist wirklich furchtbar, das ist so, weißt du, deine ganzen Kumpels heißen alle Jay und T und so, ja, und fahren mit dem SUV zu so total geilen Street-Football-Events in Amsterdam. Amsterdam gibt's dann so eine Lagerhalle oder so ein Parkdeck. Das sieht so aus, als würden da sonst so Techno-Party statt. Ja. Dann steht da sogar so eine brennende Mülltonne davor, weißt du, so damit, um klarzumachen, wie krass undergroundig ist hier halt so.
Und dieses Drama, also ich meine, gute Zeiten, schlechte Zeiten ist dagegen total realistisch. Ja. Was da für ein Drama geschürt wird mit,
ja, du hast mich in meiner Ehre gekränkt. Ja. Aber dieses ganze Ding ist der ganze Spielspaß ist erstickt worden unter einem Haufen an Urban Streetwear. Mhm. Weil das ist wirklich so schlimm. Die ganze Zeit wird dir irgendwie, wirst du dazu angestiftet, dir irgendwie wieder ein neues T-Shirt zu kaufen oder irgendwie freizuspielen. Mich nervt das so krass. Und was ich ja auch so geil finde in dieser Story, dann triffst du so diesen einen Typen, ja, der irgendwie mal in deinem Team war. Und was ist so sein neues Ziel? Die eigene Turnschuhkollektion. Ja. Hey, wirklich, super. Leute. Also das.
Aber dafür war ja das Arschloch, der große Villain in der Geschichte, der zieht ja seine alten Schuhe nicht aus und wird dafür voll gedisst. Ja, der hat so seine ersten Fußballschuhe und die fallen ihm schon fast von den Sohlen. Und er schwört aber auf diese Schuhe und der motzt ja dann quasi. Also der kommentiert es ja sogar. Der rennt ja dann auch in so einem BWLer-Hemdchen rum, in so einem Polohemd und alle finden ihn voll lächerlich, weil sie alle die coole Streetwear haben. Und der ist aber der Bösewicht. Das fand ich besonders
Ja, möglich. Genau. Also es ist, also und auch nur kurz, weil den nimmst du in dein Team auf und dann taucht er irgendwie nie wieder auf in dieser Storyline. Also das ist alles so strange und also ich meine jetzt nichts gegen Actionsport, ja, wobei doch.
Also wirklich, mit dem Fatbike auf die Piste.
Ja, ey, das ist so ein Spiel, sorry, das sollen, wenn ich irgendwie Tony Hawk, als hätte es Tony Hawk designt, weißt du?
Und ja, aber das war ja noch cool wenigstens. Also der
ich
hat ja
will
quasi
schön Laminatboden haben. Ich will deutsche Hallenmasters 1996 haben. So, das ist meine Welt.
Ja. Nee, aber immerhin mal Innovation. Immerhin. Man kann ja dann auch ohne die Story den Volta-Modus spielen.
Volta-Football ist toll, es macht super viel Spaß, aber diese Story und dieses Ganze drumherum ist ein einziges Ärgernis.
Nee, ist eine Frechheit einfach, ja. Eine Frechheit an den gesunden Menschenverstand, diese Story erleben zu müssen, ja.
Gut. Okay, kommen wir mal zum nächsten Spiel. In dieser Sendung haben wir 2 Skandale. Der andere kommt später, der andere kommt jetzt. Und der erste Skandal ist, dass Borderlands 3 eine 88 bei der GameStar bekommen hat. So, was für ein Scheißspiel. Also so wirklich, ich hab mir das gekauft und ich verstehe diese Wertung einfach nicht. Und ich verstehe generell diesen Konsens nicht, den es da draußen gibt, dass dieses Spiel besonders toll, interessant, aufregend sein soll. Ich check's nicht, für mich sieht das genauso aus wie das Zweier, für mich spielt sich das genauso wie das Zweier, für mich ist es so ein Ausverkauf an Game Design, ein Ausdruck von außerordentlicher Ideenlosigkeit in der Spielebranche, da jetzt einen Looter-Shooter mit derselben Grafik zu machen. Und ich find's wirklich absurd. Ich hatte 10 gute Minuten mit diesem Spiel und das war's.
Mochtest du denn die Vorgänge?
Das ist doch, also mich wundert das, weil das ist doch eigentlich bei Diablo und alles, was du doch so liebst, das ist doch genau so. Ich dachte mir, das ist dann trotzdem was für Christian, weil es ein gutes Podcast-Spiel ist, ist sehr dumm. Das ist doch einfach so ein Christian-Alt-Spiel.
Also.
Es ist more of the same, klar, aber das ist doch more of the same, was du magst.
Also erstens läuft es schlecht auf meiner PlayStation.
Ja, gut,
das ärgert mich schon mal. Ja, so. Okay, gut, aber. Also, es sieht scheiße aus. Es sieht richtig scheiße aus. Nein, das ist nicht zeitlos. Es sieht einfach matschig aus. Es macht auch keinen Bock, dass ich...
Achso, bei dir auf der PlayStation jetzt? Weil insgesamt, ich meine, es ist doch...
Ja, also ich finde es... Und ich finde, da gehe ich auch irgendwie tatsächlich nicht einher mit allen, die es irgendwie geil finden, weil alle sagen dann, hey, der Gameplay-Loop passt, finde ich total interessant und so weiter und so fort. Ich finde es nicht aufregend. Also ich spiele 1000-mal lieber Diablo. Ich habe das Gefühl, ich habe viel mehr Möglichkeiten in Diablo, weil ich bei Borderlands immer auf diese Waffen eingeschränkt bin und dann habe ich immer noch diese Skill, den ich aktivieren kann. Ich finde überhaupt alle Klassen scheiße, die es in diesem Spiel gibt.
Ich stand also da ewig davor.
Also die sind alle scheiße.
Was soll ich daneben? Ist ja alles scheiße.
Also so, ja. die Magierin ist keine Magierin, die Pet-Klasse ist keine wirkliche Pet-Klasse, dieses Robotervieh ist scheiße und geht viel zu schnell kaputt. Also es nervt mich alles.
Also,
ja.
Ich muss ja sagen, ich fand Borderlands, ich habe das immer ganz gerne gespielt, aber ehrlich gesagt auch immer nur so ein paar Stunden, weil danach konnte ich nach ein paar Stunden, ich konnte das nicht längere Zeit gegenüber mir selbst rechtfertigen. Ich fand es aber immer so ganz nett. Ich habe aber nie verstanden, woher dieser ganz krasse Hype kommt. Also ich habe gemerkt, wir haben zum Beispiel mal eine Umfrage gemacht, welche Visitenkarte wollt ihr bei, wir machen ja bei der WSD so Visitenkarten mit Abonnenten. Da war dann Handsome Joe ganz
Handsome
oben.
Jack.
Oder Handsome Jack, ja genau.
Handsome Joe.
Also ich meine, wie gesagt, ich kann mir noch nicht mal den Namen merken. Also der hat jetzt keinen größeren Fußabdruck bei mir hinterlassen. Und ich kenne Leute, die sich da irgendwas von Borderlands tätowiert haben lassen und solche Geschichten. Und ich fand Borderlands, weißt du, das kannst du halt mal spielen, wenn nichts anderes da ist, weil ich finde, das unterhält ganz gut, da machst du irgendwie einen Podcast rein.
Saure Milch.
Ja, es ist auch ein bisschen wie, weißt du, wie dein Behrensen-Ding.
Ja, ja,
klar. So mit 15.
Hauptsache es knallt.
Aber, ja, genau. Aber irgendwie, ich habe nie verstanden, dass Leute das für so gut halten. Und ich meine, jetzt ist halt more of the same. Also, mei.
Ja, also ich finde im Gegensatz, also erstens habe ich keine große Faszination für Waffen. So, ich glaube, das gehört auch schon so ein bisschen dazu.
Ja. Wie fandest du denn Borderlands 2? Also warst du denn jemals in Borderlands?
Nee, fand ich auch nicht geil.
Aha, okay.
So, also fand ich auch eher so mittelmäßig. Und
warum hast du es denn dann gekauft?
Ja, weil ich halt dumm bin. Also weil ich einfach dumm bin. Ich wollte. Meine Freundin war weg, ich hatte eine ganze Woche was frei und konnte jeden Abend spielen, ich brauchte ein Spiel, jetzt.
Oh, Evolution Soccer.
Nee, Borderlands, weil ich dachte, kann ich mit meinen Kumpels dann spielen. Haben wir auch nur einmal dann gemacht und dann alle gemerkt, dass wir jetzt eigentlich scheiße finden. Egal, auf jeden Fall, ich bin auch relativ weit inzwischen, also ich habe schon fast durchgespielt und so. Es ist nicht so, als hätte ich das jetzt nicht gespielt.
Aber
du
fühlst dich ein bisschen schmutzig.
Also genau, also erstens irgendwie, ich habe keine große Faszination für Waffen. Ich finde es auch immer ein bisschen lächerlich, wenn alle Leute sagen, also, es gibt so geile Waffen in diesem Spiel, diese Waffen sind so interessant, das Gameplay interessiert mich alles nicht. Ja.
Hallo,
so,
man kann Cheeseburger schießen mit einer Waffe. Also was, ich verstehe eure Kritik nicht. Man kann Cheeseburger schießen.
Okay,
ja, vielleicht
habe ich das Seitenlevel nicht gefunden. Und dann irgendwie, keine Ahnung, also ich finde, wenn Spielejournalismus redet immer darüber, dass man jetzt irgendwie, also Spiele als Kultur, man muss das alles ernst nehmen, finde ich total okay, aber wenn man Sachen ernst nimmt und sagt, okay, wir wollen ernst genommen werden und Spiel als Kultur geht, dann kann es aber nicht Borderlands 3 eine 88 geben, weil dann musst du dich selbst ernst nehmen und sagen, sorry, das ist dasselbe Spiel, was wir vor 5 oder 7 Jahren bekommen haben, dem müssen wir jetzt einfach mal so eine 60 geben oder so eine 70 oder so.
Ich finde das auch krass, weil ich muss sagen, ich habe Borderlands 2 super spät gespielt, nämlich so vor 3 oder 4 Monaten. Und für mich ist das einfach so, als also der total fließende Übergang. Es ist einfach, es gibt keine Unterbrechung quasi, ja. Das ist echt, also, naja, okay, aber es sind trotzdem genügend Leute geil. Manu, du hast es gar nicht gespielt, ne?
Ich bin großer Fan von Borderlands 1 und 2. Ich finde, dass Borderlands, Tales from the Borderlands von Telltale das Beste ist, was sie je gemacht haben. Also ich mag diese Welt, ich liebe diesen Grafikstil. Ich habe Borderlands 3 noch nicht gespielt. Ich bin da nicht dazu gekommen. Als es rauskam, habe ich keine Zeit gehabt für das Spiel und dachte, ich warte jetzt noch. Und ich muss einfach nur sagen, ihr habt wahrscheinlich einfach keine Ahnung. Behaupte ich jetzt einfach mal, ich habe es nicht gespielt. Aber wenn Borderlands 3 auch nur ein Ticken besser ist als Borderlands 2, dann werde ich das Spiel sehr, sehr mögen. Und ich glaube, dass es in der Community auch ein starker Kandidat sein wird dieses Jahr, diesen Monat. Also ich vertraue da einfach mal der Community, dass sie schon wissen, was sie machen.
Ich find's gerade ein bisschen geil, mit Christian Alt einmal einer Meinung zu sein.
So ja, Gefühl, das wundert mich auch.
Zu zweit haben wir jetzt so die Welt gegen uns.
Ja.
Einfach mal jetzt.
Ja. Hui. Wir stehen
deswegen finde ich es aus Prinzip jetzt einfach mal sehr geil.
Waffen aus Borderlands in der Hand und halten einfach
das
nur drauf.
Das ist so wie diese seltenen Folgen, wo Tom und Jerry plötzlich ein Team gebildet haben, weißt du?
Ja, so. Das waren immer die beliebtesten Folgen. Genau. Die mochte ich
da. Okay, Manu, du hast Kind
Words. Nee, ich hab das gespielt. Ach
so, nee, das war der Herr Alt.
Das nächste ist Kind Words. Hat das jemand von euch gespielt?
Nee, aber es klingt schon wieder wie so ein...
Es ist ein Arzi-Fazi-Ding.
Ja. Es ist wirklich toll. Ja, es ist wirklich okay. mein Geheimtipp diesen Monat. Kind Words ist eigentlich gar kein Spiel, sondern Kind Words ist eigentlich so eine Art Social-Media-App. Und zwar geht es darum, spielt so ein kleines Männchen, also du sitzt am Computer und beantwortest Briefe von echten Menschen. Und es geht darum, nett zu sein. Und das, du fängst praktisch an mit diesem Spiel, dann läuft so ein kleiner Lo-Fi-Soundtrack im Hintergrund und dann bekommst du von dem Spiel einen Request und die sagen dir dann, hey, was ist gerade das Problem in deinem Leben? Und so, dann musst du sagen, was dich gerade so beschäftigt und so, dann schickst du das ab und dieser Request geht dann raus an andere echte User und dann in der Zwischenzeit kannst du andere Requests beantworten. Also ich habe zum Beispiel irgendjemandem aus den USA geholfen, die meinte, der oder die meinte so, ich habe irgendwie Probleme, einen Job zu finden. Ich will auch gerne ins Ausland. Soll ich das machen oder nicht? Und dann habe ich so voll nett zurückgeschrieben. Ja klar, mach das. Das ist total super. Und so funktioniert diese Social-Media-Erfahrung. Man ist einfach nett zueinander. Und es hat einen total netten Grafikstil. Die Post wird dir von so einem kleinen Rehkitz gebracht. Das hat so einen kleinen Posthut auf und so. Es ist,
oh mein Gott.
Es ist wirklich schön. Es ist wirklich schön. Ohne Scheiß, ihr zynischen Wichser.
Ja, ja, schon okay.
Was denn ich?
Ja, nee, ist okay. Nein. Ich bin sehr defensiv, weil ich das echt gemocht habe tatsächlich. Es ist wirklich so eine nette, kleine Erfahrung. Ein kleiner glühender, warmer Ort im Internet.
Oh, das ist geil, genau das brauche ich. Ich habe es mir richtig dreckig gegeben letzte Woche. Irgendwie einen Tag nach der Wiesn, wo wir auch diese Folge aufgenommen haben, musste ich was über Greta schreiben, Verschwörungstheorien zu Greta. Und am nächsten Tag was über so Nazis auf Steam in meiner GameStar-Kolumne. Also es war so richtig dreckig. Und vielleicht ist das dann dann ganz schön, wenn du so eine Abwechslung dann hast.
Ja.
Weißt du, wieder so Amiens danach, wieder schön ins Ikea-Bällebad, weißt du, ein bisschen Wellness. Sich gut fühlen.
Also um KIZ zu zitieren, man nennt mich ja auch den Abteilungsleiter der Liebe, deswegen ist es, glaube ich, genau mein Spiel. Aber ich weiß nicht, ob ich dafür dieses Spiel brauche, weil ich bin ja im echten Leben auch schon so nett, Herr Alt. Also warum soll ich denn, weißt du, ich bin nett zu allen Menschen, dann brauche ich dieses Spiel nicht.
Da rein zu versetzen, wie es wäre, wenn ich mal eigentlich okay wäre. So normal.
Ich finde, es spricht Bände. Weißt du, ich gehe in Gears 5 Ärsche aufreißen, töte irgendwelche unchristlichen Dinge in Blasphemous und du spielst Kind Words. Das ist so jeweils der Ausgleich zu unserem echten Leben. Ja, verstehe. Das kann ja nur bedeuten, dass Christian Schiffer nicht Fußball spielen kann, oder?
Wie nicht Fußball spielen kann?
Ne, weil du die virtuell so magst. Ich wollte galant überleiten zu Football-Drama und ein Drama eröffnen.
Ah ja, das können wir gerne machen.
Ja, Football Drama hast du, habe ich aber auch gespielt. Fang du an.
Ja, Football Drama, der Hinweis kam damals aus dem Forum. Football Drama ist eine, Gott, wie nennt man denn das? Eine, so ein Novel.
Graphic Novel Fußballsimulation.
Ja, irgendwie so.
Verschnitt.
What? Genau. Also, es ist kein Fußballmanager. Ich finde, das ist aber auch nicht eine typische Graphic Novel. Also, auf jeden Fall konzentriert es sich halt auf darauf, eine Geschichte zu erzählen. Ja, in einer fiktiven Fußballwelt, die aber sehr an die Premier League erinnert. Und ich hab es mir so erwartet und erhofft als so ein bisschen so ein interaktiver Sportfilm eigentlich. Ja, so richtig so ein Sportfilm mit Dramaturgie zu mitspielen. Und wie ging's denn dir dabei, Christian?
Ich habe mir es auch so erwartet und war dann relativ enttäuscht, weil es war mir ein bisschen zu arzi-fazi, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, es ist.
Also es fängt an, dass man mit so einer Katze spricht, ja. Und da war ich schon ein bisschen raus. man ist so ein Trainer und redet dann erstmal mit seiner Katze und die redet irgendwie eine Mischung aus Französisch und Englisch, wo ich so, okay, ja. Wieso, keine Ahnung. Und dann übernimmt man so einen Verein und bekommt irgendwelche, also das Ganze läuft mit so passiven Buffs eigentlich. Ja. Man bekommt so Punkte in Chaos.
Was einem so, aber auch nie erklärt wird. Man wird
nie erklärt, was das jetzt eigentlich ist und so. Es ist ganz merkwürdig. Und ich war dann erst wieder dabei, als es in die Fußballsimulation ging, wo man so ein bisschen was machen konnte. Und ich habe auch einmal gewonnen. Das war ganz geil, hat sich ganz gut angefühlt. Aber eigentlich hätte ich gerne.
Also der Grafikstil sieht aber echt cool aus.
Ja, oder? Also ich finde dieses Artifazi. Entschuldigung, habe ich dich, Manu?
Nee. Okay. Ich meinte nur, der Grafikstil sieht cool aus mit diesen stilisierten Gesichtern und so. Ja.
Genau, ich finde nämlich auch, also klar, es ist Artifazi, aber ich finde es jetzt, das noch irgendwie, finde ich, so am Limit, das ist okay. Mich hat das so ein bisschen genervt. Es ist ja so ein bisschen auch eine Satire auf den Fußballzirkus und es ist aber so voll 1:1 in your face. Also ja. Dann ist halt irgendwie Abramovic heißt irgendwie Aluminiumwitsch oder irgendwie so. Also Leute, und du bestellst dann irgendwie für die Spieler Prostituierte oder also hey Leute. Also es ist halt schon so sehr in your face. Und trotzdem habe ich das aber ganz gerne gespielt, so diese Story-Elemente. Das größere Problem sehe ich tatsächlich in den Spielen an sich. Weil da ist mir nie so richtig klar geworden, was jetzt was macht. Also du hast irgendwelche Karten, die du ziehen kannst. Okay, bringt dir einen Vorteil. Aber letztendlich hat sich das super repetitiv gespielt.
Das war viel zu lang.
Ja, und du hast eigentlich zwei Schalter, nämlich halt quasi Risiko und Ball halten. Und dann, also eigentlich machst du die ganze Zeit dasselbe. Ich habe ein Spiel 5-1 gewonnen und keine Ahnung, also es, und wusste jetzt aber auch nicht genau warum oder was ich jetzt da richtig gemacht habe. Und das ist so ein bisschen das Problem. Also es hätte ruhig ein bisschen mehr Manager sein können. Also Gerald Köhler hätte da nochmal Hand anlegen müssen. Weißt du, so als Fußballmanager-Doktor.
Noch so und ein paar Tabs, wo noch so ein Handy ist und so ein Ball und so eine Weltkarte und so, wo man ein bisschen klicken kann.
Genau, also genau.
Zu wenig noch, Klickmöglichkeiten.
Das hätte noch einmal eine Runde bei Gerald Köhler drehen müssen und dann wäre vielleicht was Schönes rausgekommen. Okay. Aber okay.
Dann kommen wir zum nächsten Spiel, da sind wir bei Artifazi auch gut mit dabei.
Mutatione. Ja, das habe ich aufgeschrieben, weil ich es irgendwie 7 Minuten gespielt habe.
Ja, okay, da können wir beide nicht so viel zu sagen. Ich habe es auch, glaube ich, 7 Minuten gespielt. Das war nämlich bei Apple Arcade dabei. Und der Grafikstil hat mich aber auch sofort gefesselt und angesprochen. Und dann war ich aber nicht in Stimmung jetzt auf so ein laberiges Adventure, wo halt die Story so im Vordergrund steht. Aber es ist zumindest ein Kandidat, wo ich denke, den will ich irgendwie noch erleben. Weil der hat irgendwie so ein paar Fässer aufgemacht, wo ich denke, das könnte spannend werden, wenn man in der richtigen Stimmung ist.
Also muss jetzt sagen, dieses Spiel kommt von Die Gute Fabrik aus Kopenhagen. Mhm. Das ist Nils Deneken hat das gemacht. Das ist ein Indie-Game-Designer, den ich sehr schätze, der eben so die gute Fabrik gegründet hat und ich glaube mittlerweile in Kopenhagen einfach lebt und der einfach gute Sachen macht. Deswegen habe ich mir das auch mal, zuschicken lassen. Und bei mir ging es mir aber genau wie dir, Manu, das muss ich nochmal in Ruhe machen. Und es ist schon ein Problem, dass du da dauernd Dialoge halt wegklicken musst. Also ich finde, da müssen sich Spiele schon auch langsam ein bisschen was einfallen lassen, wie sowas irgendwie anders und besser geht.
Ich finde, Oxenfree hat das gut gemacht. Da hast du halt einfach die Dialoge gesehen, aber die waren dann halt auch weg, wenn du nicht schnell genug geantwortet hast.
Genau, also weil das
würde hier auch gut passen.
Ja, aber ja, ich glaube, es ist legitim, das trotzdem hier zu erwähnen, weil ich glaube, das ein sehr sympathisches Spiel ist, aber leider können wir, glaube ich, nicht so wahnsinnig viel dazu sagen.
Apropos, ganz kurz, Apple Arcade. Ich habe auch Apple Arcade. Ich will es nur einmal kurz sagen. Apple Arcade finde ich bisher wirklich, wirklich gut. Ich habe sehr viel Card of Darkness gespielt. Ich habe sehr viel Sayonara Wild Hearts gespielt. Ich habe sehr viel Cat Quest 2 gespielt. Man merkt, ich war diesen Monat viel unterwegs und irgendwie in Zügen und Flugzeugen und so weiter. Und Apple Arcade bringt tatsächlich irgendwie den Spaß wieder aufs Handy zurück. Nur ganz kurz. Ja, sorry für meinen Bayern-Einsatz hier. So.
Christian Alt. Apple Arcade bringt den Spaß aufs Handy zurück. Ja, das ist super. Ja,
das ist sehr damit gehe ich jetzt zu Radio Regenbogen.
Da möchte ich jetzt bitte, dass die Meme-Maschine angeworfen wird. Dafür stehe ich mit meinem Namen.
Nee, ist es wirklich gut?
Kann ich aber unterstreichen, was du sagst. Es macht sehr viel Spaß, weil man eben endlich mal wieder so eine kuratierte Liste von guten Spielen hat, die nicht mit In-App-Purchases nerven und so.
Genau.
Und trotzdem erwische ich mich dabei, dass ich trotzdem die ganze Zeit das beschissene Mario Kart für iOS spiele, was die schlimmste Monetarisierungsidee der Welt hat. Und trotzdem denke ich immer wieder, Apple Arcade ist gut, aber warum starte ich jetzt trotzdem Mario Kart? Ich verstehe es nicht.
Das habe ich noch nicht ausprobiert.
Aber wenn wir schon bei Nintendo sind, Herr Alt.
Genau. So, jetzt kommt der zweite Skandal dieser Folge.
Oh, ja.
Diese Folge ist ein einziger Skandal. Also, das war so, kurzer Insider-Talk. Ich spiele voll heißer Erwartung Zeldas Link's Awakening, das Remake auf der Switch. Ich spiele es komplett durch, trag das dann in unsere Liste ein und dann sagt der Manu, es geht doch gar nicht. Weil wir machen dann nur Erstveröffentlichung. Und ich so, what? Nee, das geht nicht. Und jetzt steht das hier drin in unserer Liste mit rot markiert und da steht illegal. Und ich bin wirklich erzürnt, weil es ist ein fantastisches Spiel. Ein heißer Anwärter auf den Gürtel, der unserer Community dort vorenthalten wird. Und ich finde, da sollten wir einschreiten.
Die Frage
ich finde, da sollten wir definitiv einschreiten. Ich meine,
das würde ja dann auch gelten für das Remake von Final Fantasy und so, oder? 7 zum Beispiel.
Aber das ist ja ein völlig anderes Spiel, das giltet ja nicht. Also Final Fantasy 7 hat ja ein komplett anderes Kampfsystem, aber Zelda Link Awakening ist ein 1:1 Remaster und das müssten wir jetzt halt mal grundsätzlich festlegen. Als ihr dieses Format mir vorgestellt habt, habt ihr mir ein paar Mal...
Also Remake geht schon, Remaster nicht.
Genau, aber Zeldas Link's Awakening ist ein astreines Remaster.
Ja,
das ist die gleiche Story, es ist genau das gleiche Spielprinzip, es hat nur eine andere Grafik.
Ich unterstütze Manu. Nee, da sind wir jetzt aber beim Begriff der Schöpfungshöhe. So, wie hoch ist die Schöpfungshöhe von Zelda Link's Awakening? Weil ich würde sagen, da ist so viel Neues dabei in diesem Spiel, dass es durchaus gelten könnte. Weil es ist eben
mach doch mal ein Beispiel.
Nicht nur astreines Remaster, es ist auch ein bisschen, das hat auch ein paar Quality of Life Improvements, wie der Engländer sagt. Und lässt sich einfacher spielen, einfacher steuern. Und es ist auch ein bisschen leichter, geht leichter von der Hand, das Spiel.
Ja, Herr Alt, natürlich lässt sich das Ding besser spielen auf der Switch als auf dem Game Boy Color.
Also vom Spiel, das irgendwie 100 Jahre alt ist.
Ich will jetzt eigentlich, dass die Zelda Link's Awakening Fans das Forum anzünden. So, weil das kann nicht sein. So, dass dieses Spiel nicht auf der Liste steht.
Boah, jetzt tut der Chris, das macht der Chris immer, dass er dann die Nintendo-Truppen.
Aber ehrlich,
so
das
wie
ist
damals bei 96 gegen 84 und so.
Ja. Die kommen da mit 100 Leuten ins Westend
und hauen uns auf es kommt ein Nintendo-Sturm-Trupp.
Oh Mann. Herr Alt, ein weiser Mann hat mal gesagt, die Regels sind die Regels, ja? Und ich finde, wir müssen uns auch an unsere eigenen Regels halten. Und ein Remaster ist ein Remaster.
Ja.
Wenn wir jetzt über ein Remake reden, wo wirklich existenzielle neue Features hinzugekommen sind, ein neuer Dungeon, eine neue Art, dieses Spiel zu spielen, eine neue Story, was auch immer. Aber das ist halt wirklich komplett identisch. Ich war ja auf dem Preview-Event und da waren Leute dabei, die haben gesagt, ich weiß sogar noch, wie der Boss geht und sie sind da auswendig durchgerannt. Und das funktioniert halt einfach hier bei Link's Awakening. Es sieht wunderschön aus, es ist ein fantastisches Remaster geworden, aber ich glaube, dass es nach unseren Regeln hier eigentlich nicht gewählt werden darf, weil
raus.
Es muss außer Konkurrenz laufen.
Zelda,
Tschüss. So,
ciao.
Das macht mich sehr fertig.
Ja, deswegen machen wir jetzt mal schnell weiter mit Untitled Goose Game.
Honk Honk, es ist ein richtig witziges Spiel. Ich habe jetzt schon ganz oft irgendwelche Let's Plays und Twitch-Streams und so angeschaut und ich will es auch unbedingt spielen. Ich bin nur noch nicht dazu gekommen und es ist, glaube ich, echt witzig. Also man spielt ja so eine Gans, die man steuert die und die hat so verschiedene Aufgaben, wie zum Beispiel werde über den Zaun geschmissen oder ärgere den Bauern und klau einen Salat und so. Und ich glaube, das ist das bessere Spiel, wenn man sowas wie das, dieser Goat Simulator oder sowas mag, ja, wenn man so diese absurden, weirden Sachen mag, aber mit deutlich besserem Gameplay, als das dieses eher ein bisschen wonky Goat Simulator war, weil das sieht gut aus, es hat einen ganz stilsicheren Grafik-Look und so weiter und steuert sich, glaube ich, auch echt so, dass man da sehr viel Spaß mit haben kann. Will ich unbedingt noch nachholen, aber bin noch nicht dazu gekommen. Allein der Name ist doch super, oder? Untitled Goose Game. Großartig.
Total.
Ja. Heißer Kandidat. Ich glaube, die Gans wird's schaffen. Ihr müsst euch mal die Memes, weil das Forum steht ja so auf diese Meme-Kultur und diese ganzen Memes. Twitter ist voll mit Memes, wo diese Gans in allen möglichen Spielen auftaucht. Und es ist ein ganz heißer Meme-Kandidat. Deswegen rechne ich dem Spiel echt hohe Chancen an.
Okay.
Ja. Nicht so sehr The Search 2, obwohl es super ist. The Search 2 ist wirklich gut. Das habe ich jetzt noch durchgespielt, die Tage, habe es auch getestet und bin da sehr begeistert von. Ist ein Spiel aus Deutschland, aus Frankfurt von Deck 13 und ist ein Sci-Fi-Souls-Game, um das jetzt mal ganz grob einzuordnen. Es hat halt diese klassische Formel, wie diese Action-Abenteuer so haben. Wie ich vorhin bei Blasphemous auch schon erzählt habe, man stirbt bei jedem Gegner 100 Tode, verliert dann auch wieder seine Credits und so weiter und rüstet sich dann und grindet sich dann langsam hoch, um dann den dicken Bossen eins auf die Rübe zu hauen. Und der große Unterschied ist jetzt vom ersten zum zweiten Teil, dass man nicht mehr nur in so einer Fabrikanlage unterwegs ist, also The Search 1, da war man nur in so einer modernen Fabrik unterwegs, da waren wild gewordene Maschinen und man war sehr einsam und allein. Und jetzt in The Search 2 öffnet sich die Welt und man geht nach Jericho City und hat dann dort eben verschiedene Stadtteile. Da hat man dann eher so die Slums, die Hinterhöfe. Man hat aber dann auch das Bonzenviertel, ist dann mal in so einem Luxushotel, wo so eine Abrissparty gefeiert wird und ist dann aber auch in einem Stadtpark, in so einem Waldgebiet unterwegs. Hat sehr viel mehr Abwechslung, sehr viel mehr unterschiedliche Gegnertypen und finde ich einen sehr, sehr guten Nachfolger. Hat so ein paar kleine Schwächen, aber insgesamt ein sehr gutes Spiel. Und ich glaube, das könnte jetzt endlich das Spiel sein, was beim Deutschen Computerspielpreis endlich mal abräumt, nachdem The Search 1 da ja so ein bisschen die, ihr erinnert euch vielleicht, so ein bisschen ein Fauxpas geschossen hat und falsch eingereicht hat. Könnte das mit The Search 2 jetzt endlich mal gelingen, für Deck 13 da den DCP abzuholen.
Ja, aber da, ich glaube, das ist noch zu klein gedacht, der DCP, weil tatsächlich erstmal finde ich das total fantastisch, dass The Search 2 international echt gut ankommt. Also ich habe jetzt schon sehr, sehr viele positive Reviews aus dem Ausland gelesen. Ich freue mich total irgendwie für dieses kleine deutsche Studio. Finde ich super. Und die können auch ruhig mal so bei Game of the Year Awards irgendwie was einreichen. Also der DCP ist da echt...
Das wäre nicht peinlich.
Nicht peinlich. Also die sollen dann mal ruhig irgendwie höhere Ziele sich stecken. Und ich finde das total cool. Also wenn man auch so die Entwicklung des Studios sieht, jetzt von Lords of the Fallen über The Search, zu The Search 2, da ist echt viel Bewegung. Und keine Ahnung, da kann man auch mal so ein kleines bisschen lokalpatriotisch sein. Also ich finde es super, dass es jetzt ein deutsches Studio gibt, was einfach Double- bis Triple-A-Sachen produzieren kann.
Ja, und ich finde auch, also ich war halt nie so ein Fan von Crytek. Also weder von den Spielen noch wie die aufgetreten sind, noch von der Firma an sich, die ja, glaube ich, auch immer mit irgendwelchen Waffenherstellern oder so irgendwas hatte oder keine Ahnung. Dings. Ich fand halt, ich finde Deck 13 viel cooler.
Sehr sympathische Truppe auf jeden Fall, ja. Und richtig gutes Spiel. Also das Kampfsystem ist großartig. Für mich, also meine Stimme geht an The Search 2, wenn ich das hier öffentlich sagen darf.
Ah ja, okay.
Im Forum.
Dann kommen wir zum letzten Spiel.
Ja.
Fantasy General 2. Ja,
das Spiel, das mit allem den Boden aufwischt. Also Fantasy General 2 ist das Spiel, das ich am liebsten gespielt habe in diesem Monat. Noch lieber als Pro Evolution Soccer 2020 eSoccer oder wie das jetzt mittlerweile heißt. Fantasy General war ja ein ganz großer Titel auf dem PC damals. Hat dann irgendwie jetzt 20 Jahre später oder sowas einen Nachfolger bekommen. Und dieser Nachfolger ist fantastisch. Also da haben sich einfach Leute nochmal Gedanken gemacht, wie man eigentlich Rundenstrategie auch noch machen kann. Es gibt irgend so ein ganz frisches System mit so zwei Balken und wo Moral dann eine Rolle spielt und ganz, ganz viele verschiedene Faktoren. Es ist mal mehr als nur Schere, Stein, Papier. Ne? Also es ist wirklich so, da haben einfach Leute gesagt, hey, wisst ihr was, lass uns doch einfach Rundenstrategie nochmal geil machen. Und das ist ihnen halt gelungen. Und das ist völlig zu Recht ein wirklicher Überraschungshit. Es gibt ein Interview mit einem der Macher bei GameStar, das davor erschienen ist, ist super interessant, kann ich euch empfehlen, wo er so die Vorzüge von Rundenstrategie erklärt. Ich habe wirklich in den 20 Minuten lernt man eine Menge so übers Spiele machen und wie sich so Spiele auch unterscheiden können, wo eben der Vorteil ist im Gegensatz zum Beispiel zur Echtzeitstrategie. Und wirklich, also wenn man so, nur so ein bisschen eine Ader für Rundenstrategie hat, dann ist das ein Muss. Also das ist nicht nur das beste Rundenstrategiespiel des Jahres, sondern vielleicht der letzten zwei. Ja, keine Ahnung, ich muss mal schauen, wann XCOM 2, Lord of the Four, oder wie das, War of the Chosen, ja. Keine Ahnung. Also es ist wirklich sehr, sehr gut, finde ich.
Alles klar. Gut, dann würde ich nur noch reinwerfen, einfach für die Abstimmung. Wir haben es aber jetzt alle noch nicht gespielt. Code Vein muss in die Liste rein, sonst dreht uns, glaube ich, jemand im Forum den Hals um. Das ist so auch noch so ein Souls-Game mit JRPG-Elementen, aber ich glaube, das muss zumindest in die Abstimmung rein. Wollte ich nur kurz erwähnen, dass das auch noch rauskam, hier ganz am Ende des Monats.
Ah ja, okay.
Ich finde, wenn man sich das jetzt so anschaut, ein unglaublich interessanter Monat.
Ja,
also wirklich Wahnsinn.
Ja. Ja.
Und ich glaube, nur noch der Oktober kann diesen Monat toppen.
Oktober ist jetzt schon richtig geil.
Also es ist Madness pur.
Wir nähern
also
wirklich
Oktober, Herbst auf Oktober jeden Fall. Wird ein großer Spaß.
Ja.
Sehr schön. Ich freue mich drauf auf jeden Fall.
Ich mich auch.
Also, dann sind wir jetzt eigentlich am Ende. Wie immer, stimmt ihr ab, wer der nächste Gürtelträger wird oder ob es vielleicht der ist, der bleibt, der es gerade ist. Nämlich Control steht natürlich auch zur Abstimmung. Ansonsten unterstützt Manu und Instant Moin auf Patreon.
Genau, da gibt es dann für alle Champions-Anwärter auch eigene Folgen. Also ihr sollt mich nicht nur unterstützen, ihr kriegt auch neue Folgen dafür. Genau.
Genau. Und hört von uns die neueste Staffel.
Genau, genau.
Von Last Game Standing.
Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann müsst ihr morgen die Folge hören, dann findet ihr raus, wie das geht.
Genau.
What?
What? Genau. Ja. Ansonsten, ich bin wieder sehr gespannt, wie diese Abstimmung läuft und dann sehen wir uns und hören wir uns dann im Oktober wieder. Bis dann.
Ich bin sehr gespannt auf den neuen Anwärter. Ja. Tschüss.
Vielen, vielen Dank, Manu. Es war mit dir sehr, sehr nett.
Danke euch, dass ihr auch hier bei mir zu Gast wart. Freut mich immer sehr. Bis bald.